Gespräch.
Heute zu Gast im Studio Jörg Schinwit und Martin Knechtgis. Sie sind die Herausgeber der Zeitschrift Fuge, Journal für Religion und Moderne. Das wird erarbeitet an der Katholischen Akademie in Berlin, erscheint zweimal jährlich im Schöning Verlag als Buch. Heute erscheint das zweite Heft oder das zweite Buch, Profane Zumutungen, heißt es. Und darin heißt es, Zitat, da mag von der Rückkehr der Religion noch so sehr die Rede sein, dem Glaubenden, der nach dem Heiligen Ausschau hält, weht im liberalen Gemeinwesen ein profaner Wind entgegen, der ihn stören muss. Dabei sind es nicht die inneren Überzeugungen geistig beweglicher Atheisten, die seine religiöse Lebensführung behindern. Mit intellektuellen Atheisten, die an sich selbst zweifeln, kann er, also der Glaubende, ins Gespräch kommen. Es ist die zum Dogma erstarrte areligiöse Gesamttendenz unserer Kultur, die ihm zum Problem geworden ist. Zitat Ende. Meine Herren, ich grüße Sie, bedanke mich für dieses intellektuelle Konvolut, das Sie uns hier auf den Tisch gelegt haben. Die zum Dogma erstarrte areligiöse Gesamttendenz unserer Kultur, beschreiben Sie uns das doch, diese Metamorphosen des Heiligen, und sagen Sie uns denn bitte auch, was Sie bewirken beim Glaubenden.
Herr Schinwit, wir dachten auch daran, dass das, was man als religiöser Mensch im Alltag so erlebt, dass man immer in so einer Rechtfertigungsposition ist. Also man ist sozusagen nie in der Position, dass man besonnen und ruhig und auch mit einer gewissen inneren Leidenschaft oder so vom Religiösen reden kann, sondern man ist immer in so einer politischen Abwehrhaltung sozusagen, muss sich verteidigen. Zum Beispiel muss man ständig was sagen zum Papst und den Kondomen oder sowas, ja. Mhm. Man wird immer in politische Geschichten hineingedrängt sozusagen. Und darin zeigt sich meines Erachtens der dogmatische Charakter sozusagen, von dem hier die Rede ist.
Herr Knechtgis? Ja, die Konzentration, die auf das Religiöse geht, scheint nur noch in den Klostern stattzufinden. Also die Menschen, die sich mit Religiösem auseinandersetzen wollen, selbst innerhalb der Kirchengemeinden, selbst innerhalb religiöser Zirkel, diskutieren natürlich auch die politische Debatte, die draußen stattfindet, die für sie auch drinnen stattfindet, weil es ist ja ihr Leben. Aber die Konzentration auf das eigene scheint entweder in den Ritus, also in die Kirchen während der Gottesdienste verbannt, und auch da dringt die Welt von allen Seiten ein, oder in die Klöster, und von denen wissen wir, dass sie kleiner werden.
Sie schreiben, Zitat, in ihrem Sog, also gemeint ist diese areligiöse Gesamttendenz, in ihrem Sog werden alle Phänomene des Lebens unbedacht profan gedeutet. Können Sie Beispiele geben für Phänomene, die eine nicht profane Deutung verdient hätten, zu welcher es aber nicht kommen kann?
Natürlich schon eine schwierigere Frage, die sich bezieht auf die Selbstdeutung des Menschen und auf die Deutung dessen, wie er handeln will. Also ich glaube, eben aus dem, was Herr Schinwit gerade sagte, aus den Versuchen der Rechtfertigung werden viele Handlungsvollzüge, nehmen wir all die ethischen Diskussionen, die wir führen, sofort gedeutet oder gesprochen als Texte, die jeder verstehen kann, in denen der Rückgriff auf das ist eine Art von Gottesdienst, wie ich handle, ich meine Motivation, nach draußen zu gehen, mit Kindern in dieser oder jener Weise umzugehen, sie in einer Weise zu achten, wird menschenrechtlich begründet, wird durch Wohlverhalten begründet, dass sich in ihnen quasi eine Abbildhaftigkeit Gottes spiegelt, würde als Begründung nicht herangezogen. Und ja, wenn Praxis auch das Denken prägt, bleibt irgendwann übrig, dass ich selbst vergesse, dass es auch ein Gottesdienst ist, mit dem Kind pfleglich umzugehen.
Also ich glaube zum Beispiel an den Begriff der Demut kann man das sehr gut festmachen. Also da habe ich häufiger Diskussionen mit Freunden, die sozusagen mit Religion gar nichts am Hut haben und die den Begriff die Idee der Demut immer als was Vormodernes betrachten. Also das geht quasi gegen die Selbstbestimmung, Selbstbestimmungsrecht des Subjekts. Und das ist eben eine demokratische, eine menschenrechtliche Idee. Und dass es aber eine andere Logik geben könnte, eine andere Denkungsart, dass Demut vielleicht auch gerade eine Befreiung sein kann von der eigenen Subjektivität. Dieser Gedanke ist sozusagen schon selber tabu, sozusagen.
Den Schutt der Geistfeindschaft wegräumen, brachliegende Felder katholischer Intellektualität. So heißt ein Essay des Soziologen Franz Xaver Kaufmann, der ebenso den Schutt der eigenen, also der katholischen Kirchengeschichte wegräumen will, wie auch, Zitat, den Schutt vergehender Selbstdeutungen der Moderne. Kaufmann benennt die Grunderfahrung der Postmoderne, wonach wir den Glauben verloren haben, die Welt aus einer Zentralperspektive begreifen zu können. Das können wir nicht mehr, sagt Kaufmann. Die Wirklichkeit ist nicht mehr eindeutig. Eindeutig sind nur noch bestimmte Perspektiven auf das, was wir Wirklichkeit nennen. Und er nennt als Begründung dafür die Ausdifferenzierung der Einzelwissenschaften zum Beispiel. Sie haben in unserer Kultur zu zwar klaren, aber eben auch sehr einseitigen Blickwinkeln geführt. Wie kann innerhalb dieser Perspektivenvielfalt die religiöse Perspektive rehabilitieren?
Ich glaube, in zweierlei Hinsicht kann man das denken oder vielleicht auch noch in mehreren. Also zwei fallen mir ein. Die eine ist die eher in einer performativen Weise. Die religiöse Stimme selbst kann sich erheben, kann Gedanken einbringen, die eben aus einer religiösen Logik her kommen und damit in gesellschaftliche Debatten als eine eigene Stimme zu hören ist und dann gewissermaßen dialektisch Wirkung erzeugt. Die andere Aufgabe, und auch da würde ich die katholische Intellektualität gefordert sehen und auch kritisieren als ja mäßig vorhanden vielleicht, auch eine Stimme, die sich erhebt und von innen her einmischt, also nicht performativ eine Rolle spielt, sondern an jeder Stelle fragt, gibt's hier einen Zugriff, der ja eigene christliche Logik, ein eigen christliches Denken auch den anderen nahebringen muss, ohne missionarischen Übereifer, aber mit einer klaren Positioniertheit und einem Einbringen des Gedankens.
Ich glaube, dass es auch die Sprache des Zeugnisses ist sozusagen, also keine aufdringliche Sprache, die die anderen versucht zu überrennen, wie man das zum Beispiel bei den sogenannten neubürgerlichen Autoren wie Wolfram Weiner oder Paul Nolte oder so manchmal so das Gefühl hat, wo versucht wird, mit politischen Mitteln die anderen zu überzeugen, ohne Christentum geht gar nichts oder so, dann verfällt alles ethisch, so geht's nicht, sondern es ist die Sprache, glaube ich, des Zeugnisses und einer tiefen innerlichen religiösen Ergriffenheit, die die anderen vielleicht begreifen können, sozusagen. Und dann ist auch der Pluralismus der unterschiedlichen Stimmen nicht mehr so dramatisch, den Kaufmann beschreibt. Also das fand ich bei dem Kaufmann-Text sehr, sehr wichtig, dass er illusionslos zeigt, dass wir in dieser defensiven Position sind und dass wir diese Zentralperspektive nicht mehr haben. Deswegen haben wir den Text auch publiziert, um eine illusionslose Bestandsaufnahme unserer Situation auch zu machen.
Ihre Zeitschrift Fuge ist ja eine, die sich wirklich den großen Fragen stellt. Brachliegende Felder katholischer Intellektualität, dieser Untertitel, den finde ich wunderbar. Naturrechtliche Tendenzen in der Theorie des Völkerrechts. Ein anderer Untertitel, der intellektuelle Eros und die Unmittelbarkeit Gottes. Die Theologie vor dem Phänomen der Postsäkularität. Metamorphosen des Heiligen. Wer Freude am Denken hat, findet schon beim Vorlesen dieser Titel Genuss. Sie haben vorhin gesagt, das ist ein Titel wie Glocken. Auch ein sehr schönes Bild. Vorne auf dem Heft ist ein Bühnenbild. Sie haben ja vorhin gesagt, das sei der Rigoletto, also die Verdi-Oper aus Graz. Wie kommt Rigoletto auf die profanen Zumutungen?
Ja, wir haben es gefunden durch einen Zufall. Es sind Fotos, die gemacht werden von einem Hamburger Fotografen und waren angesprochen von dieser der Bildausstrahlung, vielleicht muss man es ein bisschen beschreiben. Da sitzt eine einsame junge Frau auf dem Bild oder kniet sogar mit einem langen Mantel in einem, ja, sofort als künstlichen, als Bühnenraum erkenntlichen Raum. Eine Dunkelheit, die wir Städter gar nicht mehr kennen, herrscht da. Die gibt's ja nur noch im Kino oder auf der Bühne, wenn das Licht ausgeht.
Auf dem Haus eine Satellitenschüssel, davor eine leicht beschneite Fichte.
Ja, und darunter sitzt ein Plastikkrokodil, das gewissermaßen die Gefahren, die wir auf der Bühne abbilden können, noch zeigt. Und man kann auch weiter fragen, was ist an Realität und Authentizität, zu der Moderne ja zieht, so zu sehen? Ist das die von ihm beschriebene Satellitenschüssel? Ist es der Strommast? Wahrscheinlich keins von beiden, sondern die Einsamkeit, die diese Frau in diesem dunklen Raum behält und die wir vom Zuschauerraum aus betrachten können. Das ist die Zumutung gewissermaßen.
Mhm. Ihre Autoren kommen aus weltanschaulich und geistig ganz unterschiedlichen Milieus. Es schreiben Theologen, Philosophen, Wissenschaftler, Künstler. Man muss auch dazu sagen, es sind Gläubige wie auch Atheisten darunter. Sie wollen wirklich ein Journal sein, das also den Dialog über alle Grenzen, die sich da auftun könnten, hinweg geführt werden. Nach Erscheinen jedes Journals, so steht es geschrieben, kommen Leser, Autoren und Herausgeber zum Gespräch zusammen. Unter journalfuge.de kann man sich da weiter informieren. Was sind das für Gespräche?
Darf ich zunächst was zu den Autoren noch sagen?
Selbstverständlich. Ja.
Also wir sind ein bisschen stolz auch auf dieses Heft, weil die Autoren wirklich aus sehr, sehr unterschiedlichen weltanschaulichen Milieus kommen. Der Friedrich Wilhelm Graf als ein liberaler Theologe, der Terry Eagleton als ein marxistischer Literaturtheoretiker und dann mit Leon Blois haben wir ja auch sozusagen einen reaktionären Autor der einer quasi anderen Moderne mit in dem Heft drin. Die Gespräche, die wir machen, haben schon so ein bisschen diesen symposialen Charakter, wollen so ein bisschen das, die sokratische Idee revitalisieren, so dass wir sozusagen als Tischgemeinschaft zusammenkommen, wir trinken Rotwein zusammen, essen was. Und
wer kommt dahin? Also die Autoren und Sie und auch welche Leser?
Die Leser, also wir laden die Leser ein und wir haben ja also einige Autoren, die dann zufälligerweise gerade in Berlin sind, die kommen dann auch zu den Gesprächen hin. Ja.
Kann man sich da auch online beteiligen? Also wer uns jetzt in Kaiserslautern zuhört, kann der mit Ihnen in Kontakt treten und irgendwie also auch an diesem
Über Dialog? Die Homepage die Möglichkeit, quasi in so ein virtuelles Gespräch gewissermaßen einzutreten, nicht bisher als Chatroom oder sowas, da sind wir noch weit von entfernt, denke ich. Aber man kann E-Mail schreiben, eine Art Leserbriefe. Der Gedanke dieser Vor-Ort-Gespräche, von denen wir auch hoffen, dass wir die zukünftig auch nicht nur in Berlin stattfinden lassen müssen, sondern dass wir vielleicht auch mit einem Gespräch mal woanders hingehen können, ist die, dass dieser Austausch zwischen den unterschiedlichen Herkünften derer, die sich für die religiöse Haltung aus dem Herzen heraus gewissermaßen interessieren, dass die eine ist, die nicht nur in Papier stattfinden kann. Und da es nicht jeden in die Kirche treibt, findet die Auseinandersetzung über das, was einen da bewegt, sicherlich auch eben am Tisch statt.
Worauf sind Sie am meisten stolz? Sie haben jetzt das zweite Buch herausgegeben. Sitzen Sie ganz bescheiden vor mir.
Na, ich denke, worauf also ich stolz wäre bin an der Stelle, ist sicherlich, dass wir in dieses Gespräch jetzt langsam eintreten. Also wir haben versucht, nicht zu präsentieren, also Promis aufzufahren, die jetzt tolle Texte schon geschrieben haben und hinstellen, sondern wir schreiben Briefe an Leute, von denen wir uns vorstellen, sie könnten zum nächsten Themenheft Gedanken entwickeln, die uns helfen. Wir fragen sie nach konkreten Dingen, die wir aus der Lektüre ihrer Arbeiten her kennen. Und dass sich dann die Autoren dieses Heftes eingelassen haben, dass das hoffentlich die zukünftigen auch tun werden und damit quasi ein lebendiges Gespräch konkret stattfindet, nicht eins, in dem Texte nebeneinander gestellt komponiert werden. Das ist, glaube ich, das, was ich faszinierend finde an dem ganzen Projekt, dass es eben eine intellektuelle Arbeit ist.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute mit diesem Projekt. Mehr dazu unter www.journal-fuge.de. Das Feuilleton-Pressegespräch mit Jörg Schinuit und Martin Knechtges, den Herausgebern der Zeitschrift Fuge, Journal für Religion und Moderne. Das zweite Heft, Profane Zumutungen, ist gerade im Schöning Verlag erschienen, hat 120 Seiten, kostet 12,90 Euro. Fuge erscheint in Berlin, da hören Sie Deutschlandradio Kultur auf 89,6 MHz. Deutschland.